Mittwochmittag, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. An meiner Seite natürlich Alfred Maidon. Hi.
Hallo.
Wir sprechen erstmal über den Gesamtmarkt. Wir haben auch einige Einzelwerte dann gleich noch mit dabei, wo es zum größten Teil auch Zahlen gab. Aber der Blick an die Börse verleiht uns. Der DAX ist ganz gut aufgelegt gewesen in den letzten Tagen. Es war gestern schon der dritte Gewinntag in Folge. Auch heute sieht es momentan am Vormittag noch nach Gewinnen aus. Und auch an der Wall Street gut gestern war ein bisschen unentschlossen die Wall Street unterwegs. Aber man freut sich oder man hofft auf die Zinswende, dass die vielleicht doch früher kommt, als man dachte, nachdem der Arbeitsmarktbericht oder Arbeitsmarktdaten vergangenen Freitag eher enttäuscht.
Genau. Wir hatten ja noch vor zwei Wochen eine ganz andere Stimmung. Da waren die Konjunkturdaten sehr stark und das deutete darauf hin, dass die Notenbanken die Zinsen dann doch eher später senken oder vielleicht sogar gar nicht mehr dieses Jahr. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen, das Pendel. Und jetzt erwartet man doch wieder so um die 2, vielleicht dann sogar 3 Zinssenkungen. Also je nach Wirtschaftsdatenlage ändert sich das. Aber grundsätzlich ist die Stimmung gut. Und wir haben jetzt auch keine geopolitischen Krisen. Wir haben sie zwar noch, aber sie sind an der Börse mittlerweile nicht mehr relevant oder nicht mehr so relevant, wie sie mal waren. Und das hat zur Folge, dass nicht nur der DAX kurz vorm Allzeithoch ist, sondern auch in den USA sind wir bei den Indizes wieder kurz davor, neue Rekordstände zu erreichen. Und ja, das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Zeit. Wobei natürlich, wir haben ja Mai.
Sell in May
and go away. Kaufe Mai und bleib dabei. Ja, außerdem gibt es ja auch Börsenexperten, die den Monat im Namen tragen.
Ja. Anders geschrieben, aber trotzdem, ja.
Also, man wird es sehen, aber es sieht schon so danach aus, als wenn wir auch tatsächlich neue Rekorde sehen. Es sei denn, es passiert wieder irgendwas Unvorhergesehenes. Wir haben eine sehr gut laufende Ergebnissaison, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Die meisten Unternehmen übertreffen ihre Erwartungen. Wobei dieses Mal die Reaktionen eher nach unten, also wenn eine Firma die Erwartung verfehlt, sind die Reaktionen eher nach unten sehr außergewöhnlich groß. Aber dennoch unterm Strich läuft alles sehr gut und ja, das schlägt sich auch dann in den Kursen nieder.
Wir schauen auf ein paar Zahlen, die vorgelegt wurden. Ja. Gestern waren es 5 aus dem DAX, heute glaube ich 6. Siemens Energy beispielsweise heute schwarze Zahlen geschrieben, Prognose erhöht. Was sagst du zum Zahlenwerk?
Das ist wirklich erstaunlich, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Siemens Energy hat ja in den letzten Monaten eher mit Negativ- bis Horrorschlagzeilen war man in den Medien. Ja, jetzt hat man tatsächlich sehr gute Zahlen gemacht, besser als erwartet. Man hat vor allen Dingen auch die Prognose angehoben, sogar recht deutlich fürs laufende Jahr. Und ja, das treibt den Kurs doch um über 10% nach oben. Und die Aktie hat sich ja schon im Vorfeld erholt. Wir waren ja zeitweise doch deutlich unter 10 Euro abgerutscht. Hatten uns schon im Vorfeld fast verdoppelt vom Tief. Und jetzt nochmal dieser Sprung. Ist die Frage, ob das jetzt so weitergeht. Wir haben jetzt fast die großen Abschläge vom letzten Herbst wieder aufgeholt. Nicht ganz zu Unrecht, denn man ist auf dem Weg wieder in die schwarzen Zahlen auch zu kommen. Zwar erst 26 wohl, aber immerhin. Die Probleme hat man so grob in den Griff bekommen. Insoweit würde ich jetzt nicht unbedingt nach diesem Anstieg jetzt da noch mit draufspringen, aber es ist natürlich auch wichtig für den DAX, dass auch die Sorgenkinder sich wieder erholen. Insoweit alles gut, nur ich bin kein Freund von der Windbranche. Gut, Siemens Energy macht nicht nur Wind, aber es ist schon ein großer Teil des Geschäfts und vor allen Dingen auch der Teil, der die größten Probleme bereitet hat.
Gestern hatte ja schon Infineon Zahlen vorgelegt und war dann am Ende des Tages Top-Gewinner im deutschen Leitindex, obwohl man die Prognose gesenkt hat.
Ja, das ist wieder so eine Sache mit Erwartungshaltung. Man hat schon damit gerechnet, dass Infineon die Prognose senken wird. Und wahrscheinlich ist sie noch nicht mal ganz so stark gesenkt worden, wie erwartet. Und das hat dann eben zur Folge, dass die Aktie doch recht stark gestiegen ist sogar, auch um über 10%. Also jeden Tag haben wir eine 10% DAX-Gewinner-Aktie. Da kann der Index ja eigentlich nur steigen. Das ist ja gerechtfertigt oder nicht, aber es wurde relativ klar, auch auf dem Analysten-Call, dass die Talsohle für Infineon erreicht ist. Das ist jetzt wohl, zwar die Prognose wurde gesenkt, aber das wird wohl auch die letzte Senkung gewesen sein. Ab jetzt ist wieder etwas mehr Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und vor allen Dingen auch KI-Fantasie, denn Infineon beliefert auch die großen Chip-Hersteller. Weil man besonders diese stromsparenden Chips hat, was natürlich sehr gefragt ist. Soweit gibt es viel Grund zur Freude und der Kurs hat reagiert. Aber ich glaube, dass da auch noch mehr drin ist. Denn man sieht hier, die Aktie hat im letzten Jahr eigentlich gar nichts gemacht, seitwärts gelaufen. Das könnte sich auch mal wieder ändern.
Ja, auch in den USA. Die Bilanzsaison ist weiterhin in vollem Gange. Palantir hat beispielsweise noch Zahlen vorgelegt und ja, eigentlich starke Zahlen. Man hat Umsatzerwartungen übertroffen, der Ausblick aber, der hat enttäuscht. Wie ist dein Fazit?
Genau, Gewinn wie erwartet, Umsatz sogar leicht besser als erwartet. Aber man erwartet man blickt etwas vorsichtig aufs laufende Jahr. Die Prognose liegt leicht unter den Analystenschätzungen und das hat ausgereicht, um die Aktie dann doch, ich glaube, 13-14% zu drücken. Wobei man muss ja auch, sieht man ja hier im Vorfeld, am Tag vor den Zahlen oder am Tag der Zahlen, die Zahlen kamen nach Börse, ist die Aktie 8% gestiegen. Also da war man dann doch etwas zu voreilig mit der Vorfreude. Und am Ende war es eine kleine Enttäuschung, aber nichts Dramatisches. Es gab auch Analysten, die gesagt haben, dass man solche Rücksetzer sofort zum Kauf nutzen soll. Weiß ich nicht, man muss aber wissen, Palantir ist natürlich auch jetzt kein Schnäppchen, ist ja keine der KI-Aktien, aber das KGV liegt sowas bei um die 70. Das ist natürlich schon recht ambitioniert, über 10-facher Umsatzbewertung. Und ja, da muss man dann auch liefern und das hat eben nicht so ganz funktioniert. Ich würde mir das Ganze anschauen und dann eventuell doch mal auf eine durchaus mögliche Korrektur warten, um da mal vielleicht aktiv zu werden.
Beim nächsten Konzern gab es vergangene Woche schon Zahlen. Apple, kannst du gerne auch noch ein Wort zu sagen. Was aber auch spannend war, war natürlich gestern, oder ist die Frage, ob es spannend war, war das Event, das iPad-Event, wo man neue Produkte vorgestellt hat. Ein hauchdünnes iPad, 5,1 mm, glaube ich.
Ich habe gerade mich unterhalten mit einem Kollegen, wie dick eigentlich das davor war.
Ich hätte es auch nicht gewusst, aber offenbar ist es jetzt das dünnste aller Zeiten.
Ich glaube, es war ein Millimeter mehr. Also ja. Es ist jetzt... Ja, es ist jetzt auch nicht so die große Innovation, wenn man Geräte noch ein bisschen dünner macht. Aber
das ist der Chip, der M4-Chip für KI-Anwendungen.
Ja, aber die Preise sind auch ganz gut. Wenn man das teure iPad nimmt und das auch noch ein bisschen gut konfiguriert, dann kommt man auf einen Preis so von rund $3,000. Das ist natürlich auch ganz ordentlich. Ohnehin, Apple ist ja jetzt durch Innovationen in den letzten Jahren ohnehin nicht mehr so aufgefallen. Klar, man macht die Produkte immer noch ein bisschen besser, die Kamera besser, die Batterie hält ein bisschen länger, wobei auch nicht wirklich. Das war jetzt sicherlich kein großer Wurf. Das war eine Weiterentwicklung, die auch längst überfällig war. Viel wichtiger ist, dass Apple auch mal wieder langsam wachsen muss. Mhm. Ach, vielleicht, wir haben auch gerade was dabei.
Ich hab, glaub ich, noch. Zum Stift.
Ja, ja. Auch genau, und man hat einen neuen Stift vorgestellt, den Pencil Pro, der jetzt auch noch ein paar Sachen kann. Ich weiß gar nicht, was der alles kann. Wahrscheinlich ganz von alleine malen. Mittlerweile gibt es, und das ist wirklich erstaunlich, das ist die Innovation, die neue Innovation von Apple. Es gibt jetzt 4 Stifte, weil man die alten auch noch im Angebot hat. Mhm. Wenn das jemand hören würde...
Der nicht mehr unter uns weilt,
der würde wahrscheinlich durchdrehen.
Dieser Herr kann es kaum erkennen. Aber
denn das hier ist ein Bild von der iPhone-Präsentation aus dem Jahr 2007. Und da hat er sich mehr oder weniger lustig gemacht, der Steve Jobs, über Hersteller, die so einen, damals hieß er Stylus, heute heißt es einfach Pencil, die so einen Stift benutzen, um auf ihren Geräten rumzumalen. Das ist vollkommen überflüssig, man kann auch seine Finger nehmen. Ja, jetzt hat Apple 4 Stifte im Angebot. So können sich die Zeiten ändern.
Das stimmt. Wobei, kann man damit auf dem iPhone auch mal? Wahrscheinlich, oder keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht.
Egal, aber das ist natürlich hauptsächlich fürs iPad geeignet. Du wolltest aber auch noch was zur Geschäftsentwicklung von Apple sagen. Wir haben auch noch eine Grafik
bezüglich der Umsätze. Genau, das Problem ist tatsächlich bei Apple, das haben jetzt auch die Zahlen gezeigt, die waren etwas besser als erwartet. Das hat auch dann zu diesem Anstieg der Aktie geführt. Vollkommen in Ordnung. Aber das Problem ist das Wachstum bei Apple. Da sieht man mal das Quartalswachstum zurück bis 2006. Man sieht immer den Zuwachs. Man sieht auch diese großen Ausschläge. Aber klar zu erkennen ist, dass der Trend natürlich zurückgeht. Wenn wir nicht dieses Ausreißerquartal gehabt hätten in der Corona-Zeit mit 53% Wachstum, dann sieht man hier, wir hatten von den letzten 5 Quartalen waren 4 mit einem Negativwachstum. Also da ist der Umsatz sogar geschrumpft. Und das ist natürlich dann schon irgendwann schwierig, wenn ich doch ein KGV um die 30 habe, dass dann meine Umsätze schrumpfen. Und die Frage ist, wo soll das Wachstum herkommen? Die iPhone-Zahlen waren auch nicht so gut. Das ist immer noch natürlich der Hauptumsatzbringer für Apple. Ja, und wenn die Innovationen ausbleiben, neue Produkte fehlen, dann wird es irgendwann wirklich schwierig. Das Einzige, was Apple natürlich rettet, sind die Aktienrückkäufe. Ich bin ja kein Freund davon, aber man sieht hier die größten Aktienrückkäufe der letzten, ich glaube, 5 oder 6 Jahre. Und da sieht man die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze belegt Apple. Das jüngste Rückkaufprogramm, was man jetzt angekündigt hat, $110 Milliarden, ist das größte der Welt. Nur mal so als Relation, das ist so groß wie über 400 der S&P 500 Firmen. Also das ist schon viel. Und die Frage ist, wo soll das hinführen? Man hat dann immer weniger Aktien am Markt. Irgendwann kauft sich Apple dann komplett selber auf. Keine Ahnung, vielleicht sollte man lieber, aber es ist ja auch nicht so ganz einfach, neue Produkte entwickeln. Was soll man da machen?
Wir warten mal auf die WWDC im Juni. Da wird vieles mit KI erwartet. Oder beziehungsweise man hofft drauf.
Da ist Apple natürlich noch ein bisschen hinten dran. Also das wird überfällig. Also ich würde im Moment tatsächlich mir das Ganze erstmal anschauen, wie Apple sich da jetzt weiter schlägt. Ja. Aber das ist jetzt alles nicht so glücklich.
Dann schauen wir auf den nächsten Konzern. Und da trifft nicht glücklich vielleicht auch als kleines Fazit zu. Es lief nicht allzu berauschend im letzten Quartal für Rivian. Man hat die Erwartungen verfehlt.
Ja, einmal mehr. Was heißt einmal mehr? Man hat sie auch schon übertroffen, aber man ist immer noch tief in den roten Zahlen. Man hat kein Wachstum mehr. Und es gab jetzt Gerüchte, dass das Apple Interesse hätte an Rivian. Kam gestern irgendwann auf. Das ist natürlich auch Quatsch. Also,
wenn das Auto-Thema haben wir eigentlich abgehakt.
Genau, und jetzt will man Rivian. Ich glaube, das ist eher so Wunschdenken von den Rivian-Aktionären, die natürlich schon ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und die Frage ist, ob Rivian die Kurve noch kriegt. Die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, weil man natürlich immer mehr Geld verbrennt und einfach nicht richtig oder gar nicht in die schwarzen Zahlen kommen. Das ist auch nicht absehbar. Insoweit ist der Kurs da, wo er ist. Und ich habe noch zwei, drei Grafiken mitgebracht, die das auch nochmal sehr gut verdeutlichen. Das hier sind die Absatzzahlen, die Quartalsabsatzzahlen von Rivian. Da sieht man, man hatte einen extrem starken Anstieg bis so zum dritten Quartal 2023. Von da ab sind die Verkaufszahlen zurückgegangen, was natürlich schon für einen aufkommenden Autohersteller überhaupt nicht geht eigentlich. Und man hat ja schon die Prognose fürs laufende Jahr. Wenn die erfüllt wird, dann wird es auch auf dem Niveau bleiben. Also das Wachstum stagniert, sieht man auch hier, die Wachstumsraten, die teilweise bei 200% lagen, sind jetzt sogar negativ geworden. Und das ist natürlich nicht das, was
was Fantasie mit sich bringt.
Nein, überhaupt nicht. Und wir schauen nochmal auf die
Verluste pro Fahrzeug.
Verluste pro Auto, die haben sich verringert, sehr deutlich sogar. Aber wenn man mal sieht, diese Zahl sieht jetzt so klein aus, das sind aber immer noch $38.800 minus pro Auto. Wir waren mal bei 400.000. Gut, das war natürlich auch bei den Mini-Stückzahlen. Aber jetzt bei den Stückzahlen, die man jetzt hat, müsste man eigentlich doch zumindest, also das ist immer noch viel zu viel. Und ob man da jemals in die schwarzen Zahlen kommt, da müsste man die Stückzahlen hochbringen. Aber dann wir haben es ja gesehen, das klappt eben auch nicht. Das wird jetzt schwierig. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Grafik dabei, wo man das Ganze nochmal sehr schön sieht. Das ist wirklich eine tolle Grafik. Das ist der Cashflow kumuliert von Autoherstellern im Laufe der Jahre seit der Firmengründung. Und da sieht man zum Beispiel, das hier ist Tesla. Wir sind jetzt im Jahr 12 und bis zum Jahr 8 sind die Verluste immer größer geworden. Und dann haben wir aber die Trendwende geschafft und hat tatsächlich 9,3 Milliarden Dollar Cashflow erwirtschaftet. Also nicht nur den Verlust wieder aufgeholt, sondern ins Plus gelaufen. Ja, bei allen anderen, die nehmen einen ähnlichen Weg wie Tesla, nur Rivian ist einen etwas tieferen Weg gegangen. Da sind wir jetzt bei 19 Milliarden Dollar negativer Cashflow. Hier sieht man, Fisker gibt es ja schon nicht mehr. Die haben es nur bis 2 Milliarden geschafft, weil das Geld weg war. Rivian hat das große Glück, Glück oder Pech, wie man sieht, dass man so viel Geld durch den Börsengang eingesammelt hat, dass man sich eben diesen Verlust leisten konnte. Normalerweise wäre da auch schon längst Schluss gewesen. Aber irgendwann ist das Geld eben auch mal weg. Und wenn man da die Kurve nicht schafft, dann endet man auch so wie Fisker. Und bei den anderen sieht es ähnlich aus. Also klar, die haben alle noch ein bisschen Zeit, wenn man das mal mit Tesla vergleicht. Aber NIO ist zum Beispiel jetzt schon so weit, dass man so langsam auch mal die Trendwende schaffen sollte. Wird aber extrem schwierig für alle, weil tatsächlich die Stückzahlen einfach fehlen.
Wenn wir schon beim Thema Tesla sind, können wir da auch mal drauf blicken, auf den Chart. Und es gibt ja jede Woche tausende Neuigkeiten gefühlt rund um Tesla. Gab es irgendwas wirklich Wichtiges, Bewegendes, für die Aktie Bewegendes?
Ja, es ist in China. Im Moment ist es ganz entscheidend. Schafft es Tesla tatsächlich den Wandel vom reinen Autohersteller zum Technologiekonzern, zum KI-Konzern? Die Frage ist, nimmt es der Markt wahr, bewertet es der Markt oder eben nicht? Im Moment sind wir so mittendrin. Es gibt jetzt immer mehr Anleger und auch Analysten, die tatsächlich das so ein bisschen mit mitbewerten. Lässt sich natürlich schwer bewerten, weil es in erster Linie Fantasie ist. Dann ist die große Frage, wann Tesla tatsächlich FSD auf die Straße bringt. Es ist ja schon auf der Straße, aber wann es auch dann tatsächlich genehmigt wird, zugelassen wird, Robotaxis. Also das ist im Moment ja so der große Wendepunkt eigentlich für Tesla, ob man das tatsächlich auch dann auf die Straße bekommt, was man alles so in Planung hat. Das Autogeschäft, ja, das stagniert. Und da ist auch erstmal nicht viel zu erwarten, weil man eben keine neuen Modelle hat. Das neue günstige Modell soll ja dann frühestens die ersten Autos Ende dieses Jahres kommen. Wahrscheinlich werden das ja in irgendeiner Form ein abgespecktes Model 3 oder Model Y sein, weil man das ja mit den bestehenden Produktionsanlagen bauen will. Aber da geht noch, bis es in richtigen Stückzahlen kommt, das wird dann irgendwann Mitte nächsten Jahres sein. Also da ist noch einiges an Zeit. Bis dahin, ja, ist die Frage, wie viel Fantasie kommt in die Aktie und wie kommt man voran beim autonomen Fahren?
Gut, dann müssen wir uns da vielleicht noch gedulden. Im August gibt es das
große Event. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also das aktuelle Niveau finde ich hochinteressant, denn ich kann mir schon vorstellen, dass Tesla da das doch schneller hinbekommt, als viele erwarten.
BYD hat die Verkaufszahlen für den April vorgelegt, nachdem es zu Jahresbeginn ja recht schlecht aussah. Sieht jetzt wieder besser aus, deutlich besser.
Absolut, es gab jetzt sogar 2 Monate in Folge mit guten Zahlen. Man hat ja auch selber Geschäftszahlen vorgelegt, die, ja, viele haben gesagt, das war eine Enttäuschung, war es aber eigentlich nicht, denn BYD hat ja auch massiv die Preise gesenkt und hat trotzdem noch an satten Gewinn angefangen, können wir vielleicht gleich mal drauf schauen. Mhm. Übrigens sieht man auch am Kurs, dass die Aktie dann doch, man kann schon sagen, das hier ist so ein Boden, man könnte sogar sagen,
sie ist ausgestochen.
Oh, eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Jetzt habe ich mal richtig schön was gemalt.
Und eine Charttechnik.
Und dann der Ausbruch.
Ja. Ja, wir können uns genau die Quartalsgewinne von BYD mal anschauen.
Genau, da sieht man tatsächlich, wir haben im ersten Quartal ja im Vergleich zum Vorquartal schon einen ordentlichen Einbruch gehabt, aber im Vergleich zum Vorjahr sogar eine kleine Steigerung. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Das erste Quartal ist ja immer eigentlich eins der schwächsten und tatsächlich hätte man Schlimmeres erwarten können, weil ja BYD wirklich massiv teilweise die Preise gesenkt hat. Aber nicht, weil man es unbedingt muss, sondern weil man es, glaube ich, auch wollte, um die Konkurrenz unter Druck zu bringen und weil man es einfach auch konnte, weil man eben auch die Kosten sehr stark drücken konnte, gerade die Batteriekosten. Und da wird in diesem Jahr noch einiges mehr kommen. Also wenn BYD jetzt nicht mehr so auf die Preise oder die Preissenkung nicht mehr fortsetzen muss oder will, was wahrscheinlich so sein wird, und die Kosten weiter senken, dann wird auch die Marge wieder steigen und auch die Gewinne.
Die möglichen Verkäufe sind schon wieder gestiegen?
Also die Absatzzahlen passen wieder. Wir hatten diesen Einbruch im Februar, das war das chinesische Neujahrsfest, aber der Januar war auch schon schwach. Jetzt sind wir wieder hier im März und April auf einem Niveau, das wir auch im letzten Jahr hatten. Und BYD ist auf einem guten Weg, die Prognose zu schaffen. 3,6 Millionen Autos will man in diesem Jahr verkaufen. Das wären 20% mehr als im letzten Jahr. Wenn die Absätze passen, die Marge wieder steigt und auch die Verkäufe im Ausland, da sehen wir es hier, auch ein neuer Rekord bei den Auslandsverkäufen. Und da ist ja noch einiges an Luft nach oben. Ich habe es ja schon mal erwähnt, die Autos in China sind teilweise, kosten nur die Hälfte, wie sie hier in Europa angeboten werden. Oder andersrum, die Autos hier sind die gleichen Modelle fast doppelt so teuer. Da ist also noch einiges an Preissenkungspotenzial drin. Und dann kann man hier auch mal die Verkäufe noch mal ordentlich ankurbeln. Im Moment die Autos von BYD hier einfach viel zu teuer.
Ja. Und wir sind auch nicht so präsent, was sich vielleicht jetzt ändert durch die EM. Man ist ja offizieller Partner.
Genau, die EM geht ja auch in einem Monat los. Ja. In einem Monat, ja ungefähr. Ja. Mitte Juni, glaube ich. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin gespannt auf die EM, aber auch, wie sich BYD da präsentieren wird.
Kann man ja im Vorfeld noch von der EM überlegen. Oder gibst du noch einen Tipp ab, wer Europameister wird?
Natürlich.
Aber jetzt schauen wir
die Chinesen.
Genau, dich. Ja, perfekt. Arcadium Lithium hat Zahlen vorgelegt für das vergangene Quartal. Wie sind die denn ausgefallen?
Die waren durchwachsen. Der Gewinn war etwas besser als erwartet, der Verlust etwas schlechter als erwartet. Aber die entscheidende Nachricht war eigentlich die, dass Arcadium Lithium, der Firmenchef, gesagt hat, dass die Talsohle bei Lithium erreicht ist. Das merkt man, also die Nachfrage ist weiterhin hoch. Das Angebot ist nicht mehr so groß. Man merkt das auch an neuen Verträgen. Die Frage ist, wie stark sich der Lithiumpreis erholen wird in diesem Jahr. Dass er sich erholen wird, ist relativ klar. Und die Prognose für das Gesamtjahr ist auch relativ gut. Man hat zwei Szenarien mit zwei unterschiedlichen Lithiumpreisen. Der Umsatz wird zwischen 1,3 und 1,9 Milliarden Dollar liegen. Die Analystenprognosen waren eher so bei 1,3. Also da ist schon etwas oder deutlich besser das Geschäft erwartet für dieses Jahr. Ja, und ganz wichtig, man hat die Kapazitätsausweitung, die man geplant hat, die behält man auch bei. Da gab es ja bei vielen anderen Produzenten ein paar Aussetzungen, dass man gesagt hat, wir verschieben das. Arcana Lithium zieht das durch. Man will die Produktion doch sehr massiv ausweiten in den nächsten Jahren. Das spricht eigentlich alles dafür, dass man wirklich den Markt auch positiv einschätzt. Das ist von anderen auch schon zu hören gewesen, dass wir jetzt tatsächlich die Talsohle erreicht haben. Und das tatsächlich hat Arcana Lithium gestern bestätigt. Die Aktie ist im Vorfeld der Zahlen ja schon recht deutlich angestiegen. Hat sich von ihrem Mehrjahrestief erholt. Und vor allem mit dem Ausblick im Rücken könnte sich das durchaus fortsetzen.
Dann schauen wir noch auf Jinko Solar. Die haben ja überraschend bei der Bilanzvorlage einen Gewinn ausweisen können. Lag aber hauptsächlich an einem Sondereffekt, oder?
Genau. Das lag an einem einmaligen Verkauf von einer Firmenbeteiligung oder von einer Produktionsanlage. Das wird sich nicht wiederholen lassen. Ohne diesen Verkauf wäre es ein kleiner Verlust gewesen. Aber auch das ist eigentlich verschmerzbar. Ähnlich wie bei Lithium ist auch im Solarbereich, das hat auch der Chef von Jinko Solar gesagt, die Talsohle bei den Modulpreisen jetzt erreicht. Also er hat, glaube ich, sogar gesagt, sie können eigentlich gar nicht weiter fallen, weil die meisten Solarfirmen oder fast alle sind ins Minus gerutscht, machen operativ, schreiben rote Zahlen. Jinko Solar ist gerade noch so an der Grenze, an der Nulllinie. Das ist eigentlich ein starkes Zeichen. Das hilft natürlich dem Aktienkurs jetzt nicht so unbedingt, wenn es nicht schlechter wird. Es muss auch mal wieder besser werden. Und das kann durchaus noch ein bisschen dauern, aber wenn der Markt wieder anzieht, dann ist Jinko Solar ganz vorne dabei, weil man tatsächlich die Kosten am besten im Griff hat, weil man die qualitativ hochwertigsten Module hat. Die Kombination wird sich dann auch auszahlen, wenn der Markt mal irgendwann wieder den Boden findet. Also der Solarmarkt insgesamt läuft ja. Es ist nur so, dass im letzten Jahr so ein großes Überangebot an Modulen auf den Markt gespült worden ist. Das muss sich erstmal wieder abbauen und das wird eben noch ein bisschen dauern.
Dann war es das für heute erstmal. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.